Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Rainer Novak und für all jene, die Rainer Novak nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Rainer Novak ist seit vielen Jahren Chefredakteur und Herausgeber der Presse. Er studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität in Wien, arbeitete bereits 1994 als freier Mitarbeiter in der Wiener Redaktion der Vorarlberger Nachrichten, absolvierte anschließend in Innsbruck ein Praktikum bei der Tiroler Tageszeitung. 1996 trat er schließlich in die Redaktion der Presse ein, wo er anfangs im Bereich der Innenpolitik denn tätig war. Später wurde er dann immer weiter und weiter in der Presse verantwortlich für die verschiedenen Ressorts. 2009 war er verantwortlich für die Presse am Sonntag. 2010 übernahm er dann die Leitung des Ressorts Innenpolitik und seit September 2012 wurde er zum Chefredakteur und seit Oktober 2014 ist er auch Herausgeber der Presse. Und die Presse ist ja in Österreich eine sehr, sehr traditionelle Tageszeitung. Die Wurzeln gehen irgendwann einmal zurück auf 1848 beziehungsweise dann neu wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, 1946. Das heißt, ein sehr traditionelles Unternehmen auch, das jetzt mitten klarerweise auch in der Digitalisierung ist. Das heißt, du bist eigentlich genau immer dabei gewesen in diesen Jahren, in über 20 Jahren dieser Digitalisierung. Wie würdest du Digitalisierung für die Presse beschreiben?
Ambitioniert, aufregend, manchmal schwierig, aber prinzipiell eine riesengroße Chance, den Journalismus und den Journalismus der Presse zu verbreitern. Also das ist für uns das wichtigste Credo immer schon einige Zeit lang. Das ist, wir haben das lustige Kunstwort kanalagnostisch im Gebrauch und lachen uns darüber mitunter schief. Aber es passt, es trifft es ganz gut. Es ist dem Journalismus völlig egal, wie er verbreitet wird. Ob in einem Podcast, ob auf Papier oder auf digitalen Wege. Im Gegenteil, wenn man das genau durchdenkt, ist der digitale Journalismus natürlich eine viel größere Chance als im Print, einfach aufgrund der Komplexität einer papierenden Zeitung mit Vertrieb, Druck und all den Dingen, die dazugehören. Also man kann sagen, es ist das viel kompliziertere Produkt in Wahrheit und das zeitaufwendigere Produkt. In der Produktion, während digital ganz neue Möglichkeiten offen stehen und funktionieren. Und da ist darüber werden wir dann hoffentlich noch sprechen. Da ist halt unser wichtigster Punkt oder unsere, glaube ich, auch Pionierarbeit zumindest in Österreich gewesen, dass wir als erste Zeitungsmarke sehr massiv in das ganze Thema Paid Content gegangen sind und da eine Vorreiterrolle eingenommen haben, die, glaube ich, für Vorbild für viele sein wird, nicht weil wir so toll waren und so gut waren, sondern weil wir damals zu dem Schritt fast gezwungen waren.
Du hast 2018 auf einer Konferenz in München schon einmal gesagt, ich mache Journalismus, egal auf welchen Kanälen, egal ob Print oder digital. Für mich ist wichtig Journalismus. Aber ist Journalismus in digitalen Kanälen bei den Lesern, bei den Hörern mitunter genauso viel wert, als wie das Wort, das in der Zeitung steht, als wie das Fernsehen jetzt einmal, das lineare Fernsehen?
Also wenn dann ist ja die Parallele, quasi das lineare Fernsehen versus Streamingdiensten. Also linear Fernsehen kennt kaum wer in meinem Umfeld jemand, der das macht oder die das macht, sondern ganz selten nur noch. Sondern man schaut sich die Dinge an, die man will, wann und wo man will, ja, und braucht keinen Fernseher dafür und vor allem keinen vorgegebenen TV-Programmzeitpunkt. Insofern ist es dann doch wieder eine Parallele. Ja, es gibt schon unterschiedliche Varianten der digitalen Ausprägung. Also in einem journalistischen Newsletter muss ich anders schreiben oder darf anders schreiben als in einem Leitartikel der Presse. Das sind verschiedene Formate, aber das gibt's ja immer schon. Aber das Format per se, ja, ist quasi nicht gebrandet durch Digitalisierung oder nicht, sondern das ist ja quasi durch das Gefäß vorgegeben, also ein Kommentar, ein Feature oder whatever. Und da muss man es, glaube ich, nur digital oft erklären. Also das ist jetzt ein Meinungsstück, liebe Userinnen und lieber User. Und das ist kein Meinungsstück, sondern das ist ein Experteninterview, weil oft, glaube ich, bei vielen Menschen, wir kennen das ja alle vom Teilen und Retweeten, dass ja viele Menschen glauben, dass man alles, was man teilt und interessant findet, gleich für 100% quasi als eigene Meinung macht. Das ist übrigens das größte Problem im Journalismus und der Digitalisierung meiner Meinung nach, aber es ist kein Journalismusproblem, sondern gesellschaftspolitisches, wenn man so möchte, dass die Menschen immer weniger bereit sind, durch die digitalen Logarithmen und die digitale Schnellkonsumation immer weniger bereit sind, andere Meinungen anzuhören, zuzulassen, zu lesen, zu konsumieren. Das ist, glaube ich, führt zu einer unglaublichen Verengung der Gesellschaft, halte ich für eines der größten Probleme unserer Zeit, zumindest für die ganze Thema Kommunikationsbranche. Und dem wollen wir uns wie immer sehr stark entgegenstemmen, egal ob digital oder print.
Aber ist es nicht so, dass draußen, wenn man so erzählt, das habe ich in der Zeitung gelesen, die Wertigkeit der Meldung etwas höher ist, als wenn ich jemandem sage, das habe ich im Internet gelesen?
Das mag sein, allerdings, wenn man es in der Zeitung gelesen hat und wir denken an bestimmte Medien, dann ist das auch nicht gerade eine Auszeichnung, wenn man das so formuliert. Idealerweise wäre immer die Nennung der Quelle, und die Quelle ist die Tageszeitung XY, und im Internet ist es ja genauso. Wo habe ich es gelesen? Also nicht nur auf Facebook, sondern wo kam es auch bei Facebook daher? Das muss man halt leider wieder stärker lernen, glaube ich, und uns angewöhnen. Aber prinzipiell sehe ich das nicht so, weil wir schaffen es ja, 35.000 Menschen mittlerweile schon, Menschen davon zu überzeugen, auch die im digitalen Bereich Geld dafür auszugeben, dass man uns konsumieren soll, darf, kann. Und das finde ich schon erstaunlich, wenn Sie sich das hochrechnen würden auf Deutschland. Das berühmte Faktor 10, deutsches Medium mit 350.000 zahlenden Abonnenten digital, glaube ich, wäre eine kleinere Weltsensation. Ja. Das funktioniert alles. Also es gibt auch digitale Gesetzmäßigkeiten, die quasi entlang des klassischen Journalismus funktionieren. Natürlich muss man einen Inhalt anders aufbereiten für Insta, wo ich zum Beispiel privat sehr viel bin, und oder TikTok, wo wir jetzt als Presse zum Beispiel noch nicht sind. Ich kenne das sogar noch als Musical.ly in der Vorgängervariante von meinen mittlerweile größeren Töchtern. Aber also wir müssen uns mit all dem auseinandersetzen, es wird vielleicht immer mehr, aber ich finde, bis jetzt hat noch jede neue Kanal eigentlich Spaß gemacht, und manchmal verliert man ja auch einen Kanal wieder. Ja? Also bin mir nicht sicher, ob in 20 Jahren Facebook oder Meta da noch eine größere Bedeutung haben wird.
Wie hat sich denn in deiner Arbeitsweise sich die Zeit verändert gegenüber dem vielleicht vor dem Jahr 2000 oder von 2010 bis 2022? Was hat sich denn da im Wesentlichen geändert für dich?
Naja, das, was alle, glaube ich, da bin ich keine so große Ausnahme, sondern das, was viele Menschen prägt, nämlich die Konsumation von Medien. Also die Zeit im Bild, Sendungen schaue ich natürlich noch in der Nacht, ja, wenn ich nicht dazu gekommen bin, um 7:30 den Fernseher aufzudrehen, aber das wird schwierig, weil ich habe keinen mehr. Also das hat sich schon einmal verändert, das habe ich schon geschildert, und dann konsumiert man natürlich neben den klassischen Medien, die ich halt auch noch immer konsumiere, angefangen von den deutschen Spiegel, Welt, FAZ, Süddeutsche, immer noch zusätzlich etwas, und da bin ich, muss man sagen, ist mir ja sehr dankbar mittlerweile, weil da sind sie dann doch sehr intelligent, die sozialen Medien, natürlich in meinem Bereich, bei meinem Ausschnitt, egal ob es Twitter ist oder andere sozialen Medien, stoße ich natürlich fast immer sehr früh auf sehr interessante Themen, die dann da sind, und die gilt es dann sehr schnell und viel schneller eigentlich als früher quasi intern in einer Redaktionskonferenz zu diskutieren, und wie wir damit umgehen, und das ist wiederum, da meine ich jetzt nicht quasi den schnellen Shitstorm, sondern eher Themen, die kommen. Ja, also das finde ich wirklich interessant, wie viel schneller wir da sind. Ja, und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, wenn du im Vergleich zu großen deutschen Medien eine viel kleinere Redaktion hast. Ja, weil du ja bei einer kleineren Redaktion und mit weniger Ressourcen viel genauer schauen musst, was machst du nicht, wem gehst du nach, wem gehst du nicht nach. Also der Ressourceneinsatz muss ja viel präziser geplant sein als bei den Heerscharen einer New York Times, ja, wo halt viele Journalisten einfach mal drauf recherchieren und schauen, was Sache ist, und das geht bei uns nicht.
Aber diese Schnelligkeit, wo man jetzt Meldungen online bringen muss, wo man einfach getrieben ist dann auch von Social Media und dergleichen, leidet da nicht auch die journalistische Qualität darunter, beziehungsweise hat man denn überhaupt Zeit, noch einmal tiefer reinzugehen, einmal schnell zu recherchieren, oder sitzt man damit unter auch vielleicht Falschmeldungen auf, oder vielleicht ja nicht unbedingt Falschmeldungen, aber vielleicht etwas, was auf den ersten Anschein oder auf den zweiten, wenn man noch einmal hinblickt, ganz anders ist. Ich denke da jetzt einmal an das Bild, in der Steiermark war das ja auch, nicht, ein Volksschulkind sitzt draußen bei der Schule vor dem geöffneten Fenster und schreibt draußen den Test mit. Und alle Medien haben im Grunde genommen das übernommen, und ein Shitstorm auf die Schule ist hereingebrochen und das alles. Wie kann man denn nur so sein jetzt einmal? Und die Geschichte hat sich doch im Wesentlichen ganz anders herausgestellt, denn auch, nicht? Also, dass das Kind instrumentalisiert wurde von Seiten der Eltern und dergleichen, aber das ist erst Tage später dann oder mitunter meiner Beobachtung 2 Tage später in den Medien mehr oder weniger richtig gestellt worden. Da war aber die falsche Geschichte, wenn man so sagen will, schon längst draußen und konnte sich aber auch nicht mehr aufhalten lassen. Also wie sehr leidet da mitunter das tiefe rein recherchierenden Leuten wirklich dann diese Nachrichten zu bringen, worauf sie sich mitunter auch verlassen, dass das ein, ich sage mal, Medium denn normalerweise macht?
Also erstens tun wir das. Wir fragen nach und schauen uns das an. Es kann schon sein, dass über die Agenturen und schnell getrieben mal was hereinfliegt, das dann quasi online geht. Ja, aber wir haben nicht den Drang, reichweitenmäßig oder uns eine Geschwindigkeitsmatch mit dem Boulevard zu liefern. Das ist nicht unser Anspruch. Und unser Anspruch ist auch nicht, eine quasi unqualifizierte Riesenquote zu erreichen, wie das bei vielen anderen Medien ist, auch leider Qualitätsmedien. Und damit geht es uns eigentlich ganz gut, damit erlaubt uns das sehr wohl nachzufragen. Und im konkreten Fall, glaube ich, haben wir diesen Vorfall prinzipiell nicht so groß gehabt. Ja, also das ist jetzt das ist nicht die Presse, die jetzt irgendwie diesem einen Foto, soweit ich das jetzt im Überblick habe, ex post, dem so großen Raum geschenkt hat. Und ja, ich glaube, nach 24 Stunden war das aber schon klar. Also ich kann mich noch an einen Bericht der kleinen Zeitung erinnern, der das sehr wohl nachgefragt worden ist. Ja. Das passiert jetzt immer öfter. Das sind die berühmten Fake News, die wir halt überprüfen müssen. Das ist, was ich vorher gesagt habe, mit Thema Ressourcen. Es kostet natürlich wahnsinnig Ressourcen, gewissen Dingen nachzugehen. Und das tun wir aber auch. Da gibt's einige Beispiele, die in den letzten Jahren, wo halt dann ein Kollege nach 2 Tagen gesagt hat, das ist eigentlich keine Geschichte, weil das stimmt so nicht. Und dann war es halt keine Geschichte. Und wir haben diese 2 Tage abziehen müssen, quasi aus der Späße nichts gewesen und haben halt den Lohn des Kollegen oder der Kollegin. Das passiert ja, aber ich würde sagen, das prinzipielle Problem sehe ich bei anderen Medien stärker, einfach weil die viel stärker Reichweiten getrieben sind und unbedingt liefern müssen und eben viel schneller glauben, dann was zu machen. Was ich eben mittlerweile weiß, und das versuche ich natürlich weiterzugeben an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ist, dass was ausschaut wie ein Shitstorm oder was daherkommt wie ein Shitstorm, besonders klarlegen sollte, dass man sich den Fall wirklich genau ansehen muss. Also was mich mehr stört, ist nicht so sehr unser Problem, dass wir so schnell sein müssen und nicht mehr Check, Recheck, Double Check und Dreifach-Check machen können, sondern das Problem ist diese Erregungshysterie durch soziale Medien, die auch die Journalisten erfasst. Also dieses Empören über eine Sache und nicht nachdenken und sagen, stimmt das überhaupt? Ja, also diese Frage, stimmt das überhaupt, war und muss immer Credo jeder journalistischen Vorgehensweise sein. Und das fällt wahrscheinlich vielen Kollegen noch relativ leicht, wenn es geht um, dass Flüchtlinge gratis Handys bekommen von der Caritas. Da kann jeder Journalist, glaube ich, wird sich hoffentlich vorstellen können, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber wenn es dann darum geht, dass, sagen wir mal, stimmt das wirklich, dass ein Impfgegner, der der Freiheitlichen Partei nahesteht, ein Mitglied einer illegalen Nazi-Organisation ist. Da müssen wir auch hinschauen. Ja? Also auch da hinschauen, wo man quasi seine Klischees mitunter gerechtfertigt bekommt.
Du hast also 2-3 Mal jetzt schon das Wort Ressourcen auch genannt, also redaktionelle Ressourcen. Ich habe auf Wikipedia gelesen, die Presse hatte einst einmal 500 Journalisten. Jetzt weiß ich nicht so, ob das stimmt. Das ist schon sehr, sehr lange her, Jahrzehnte her oder 100 Jahre her.
Nicht in diesem Jahrhundert, glaube ich. Ja.
Nein, in diesem Jahrhundert nicht, auf keinen Fall.
Noch nicht im Vergangenen, glaube ich.
Ja, genau. Und da glaube ich auch schon, bevor es jetzt quasi die Presse gab, nicht, also auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber wie groß muss ich mir das Redaktionsteam jetzt einmal vorstellen bei der Presse?
Na, wir sind also jetzt guck mal die Frage, wie man Kollegen und Kollegen zählt. Also rechnet man Grafiker und Bildbearbeitung dazu zur Redaktion, was ich vom Selbstverständnis schon tun würde, dann sind wir um die 140. Ja, also das ist schon eine große Redaktion.
140 ist eine sehr große Redaktion, muss ich schon mal sagen, ja. Das ist ganz gut. Jetzt gibt es in Österreich, wenn man so sagen will, ja, sagen alle 2 Qualitätsmedien oder so etwas, nicht? Also ihr seid die jetzt eine Paid-Content-Strategie verfolgen, nicht? Und die andere, der Standard, da ist es im Grunde genommen noch alles frei zu lesen. Wie viele habt ihr im Grunde genommen auch an Reichweite denn eingebüßt, wenn man jetzt da eine Paywall einzieht?
Haben wir natürlich zum Teil, aber erstens nicht in dem Ausmaß, den wir das erwartet hätten. Und zweitens auch quasi bei den Erlösen nicht so stark, dass wir diesen Weg revidieren hätten müssen. Im Gegenteil, also die Werbeerlöse sind zurückgegangen, aber sie sind bei allen zurückgegangen, weil nämlich die Werbeerlöse generell im Netz zurückgegangen sind, in den DKBs in den letzten 10 Jahren. Und deswegen ist das für uns kein echtes Problem. Und im Gegenteil, wir werden noch stärker in Zukunft diesen Premium-Gedanken forcieren, dass du quasi mit deinem Abo in der Presse, Digitalwelt, quasi eben nicht nur Artikel bekommst, sondern noch viel mehr. Kann ich jetzt leider noch nicht sagen, was das alles sein wird und wir da eine Gemeinde haben werden oder eine Gemeinde bilden, wenn wir so wollen. Aber, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, rein kommerziell zu beachten oder unternehmerisch, es hat es wahrscheinlich noch nie gegeben in einem Land oder wahrscheinlich auf der Welt, glaube ich, dass man zwei Qualitätszeitungen hat, die sich quasi jetzt, einmal sagt man in den USA, würde man sagen, Center Left und Center Right, sich positionieren oder das eine mehr linksliberal und das andere mehr wirtschaftsliberal, sondern auch durch die Strategie sich so radikal voneinander unterscheiden. Und man kann ja dann auch dann ex post, weil man kann ja oft sagen, nein, sie sind eh alle erfolgreich in dem Land. Stimmt nicht, weil wir werden es ja dann sehen in 10, 15, 20 Jahren, wer wie dasteht. Und die Kollegen drüben geben einen ganz bewusst einen ganz anderen Weg, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das führt natürlich auch im digitalen Bereich zu einem ganz anderen journalistischen Angebot. Und bei ihnen sind die Postings so wichtig. Das heißt, der Journalismus wird irgendwann einmal als quasi eine Trägermaterial, Soße. Und wichtiger sind die Postings. Ja, die schaffen Reichweite, die generieren weitere Postings. Und wir gehen den radikal anderen Weg. Wir sagen, wir kaufen nur und hauptsächlich unseren Journalismus. Und wenn ihr den haben wollt, müsst ihr zahlen dafür. Das sind zwei völlig unterschiedliche, radikal unterschiedliche Denkmodelle. Und ich finde es wahnsinnig spannend zu beobachten, welche sich durchsetzen wird. Im Idealfall beide.
Seit vielen Jahren ist es doch so, dass also ja immer wieder es aufkommt, dass man sagt, okay, die Tageszeitungen werden sterben und das Papier wird irgendwann einmal wegkommen. Wie schätzt du jetzt einmal ein, wie lange wird es mitunter noch Papier geben, beziehungsweise wie viel Digital-Abos braucht ihr in eurer Rechnung, damit ihr den Journalismus, den ihr macht, bezahlen könnt?
Na gut, das kann man sich ja ausrechnen, oder?
Also das. Ja, 140 Posten, nicht? Also wenn ich die in der Redaktion jetzt einmal habe, nicht? Also ich habe, glaube 20 Euro oder was kostet das Digital-Abo im Monat, 35.000 habe ich, nicht? Also brauche ich das nur multiplizieren jetzt einmal. Genau. Und ungefähr, nicht? Also wenn ich die Lohnkosten hernehme, nicht? Von 140 Mitarbeitern, das natürlich auch, nicht? Genau. Aber es gibt ja dann natürlich noch einige Erlöse dazu,
nicht? Also, ja, aber die haben wir ja. Die haben wir ja. Also das ist ja, also die Idee, also Zeitungsabos only, egal ob digital oder print, haben noch ganz selten ein Medienhaus finanzieren können. Da braucht man schon weitere Erlösquellen, auch wenn das viele Journalisten nicht gerne begreifen oder wissen oder haben wollen. Das ist so. Es gibt die Variante, der Staat zahlt das oder der Staat zahlt es indirekt, indem er die Bürger dazu verpflichtet, es zu zahlen, über Gebühren oder indem er die Zeitung selber zahlt. Wir verstehen das völlig anders. Wir sagen, jetzt mal abgesehen von einer relativ überschaubaren Förderungskultur in diesem Land, nämlich für Medien, dass wir daneben dem Verkauf durch Abonnements, dem Verkauf von Werbung leben. Das ist unser Kerngeschäft. Und dieses Kerngeschäft ist nicht korrupt, sondern es ist ein sehr transparentes, weil man sieht die Werbung in der Zeitung, man sieht die Berichterstattung digital wie print. Also man kann das selber quasi kontrollieren als Userinnen und User. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, wie das da läuft. Und das sind unsere starken 50% immer noch Erlösmodelle in der Presse, ist dieser Verkauf. Und den machen wir halt nicht mehr wie früher, dass man glaubt, die Inserate kommen, werden alleine per Telefon oder per Fax bestellt und heute halt via E-Mail, sondern wir bieten halt da ganz verschiedene Lösungen an, von Veranstaltungen über Sonderprodukte bis alles. Und das ist alles transparent und gekennzeichnet. Und damit haben wir einen derartigen Erfolg, weil, und das habe ich noch nicht gesagt, das ist das Wichtigste für mich als Geschäftsführer, der ich ja auch bin, wir sind seit 5 Jahren wirklich strukturiert, und zwar strukturiert saniert. Das heißt, seit 1848 die längste Periode in den schwarzen Zahlen. Und die Presse war immer ein schönes Produkt, immer. Ja, mal weniger schön, mal noch schön, aber immer schön, immer ein gutes Produkt. Aber es war leider fast immer defizitär. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man für ein unabhängiges Medium sagen kann. Es ist defizitär, weil damit ist die Unabhängigkeit nicht vollständig gegeben. Die echte Unabhängigkeit für Journalismus bedeutet immer auch finanzielle Unabhängigkeit.
Aber klarerweise musstet ihr wahrscheinlich gut einsparen, denn auch gibt es etwas, was ihr opfern musstet, wo du sagst, okay, das tut mir schon ein bisschen leid, dass wir das für ein positives Ergebnis vielleicht opfern mussten?
Mir tut es um jede Kollegin und jede Kollegen leid, die uns in den letzten Jahrzehnten verlassen musste, aber wir haben also ein klares Kostenprogramm immer laufen. Aber wir haben in den letzten 2, 3 Jahren aus Kostengründen, letzten 5 Jahren, keine Kollegen oder Kolleginnen kündigen müssen oder so ums Trennen, sondern wenn, dann waren das andere Gründe, wenn das vorgekommen ist. Aber das heißt, wir sind, also dieses Sparleid, ja, das sehe ich so bei uns überhaupt nicht. Was es aber gibt, ist eine eiserne Kostendisziplin, was irgendwie verständlich ist. Bei einer Preissteigerung von, sagen wir mal, 5% im Jahr, Kostensteigerung durch automatische Lohnnebenkosten und etc. Beziehungsweise wie heuer im laufenden Jahr eine Preissteigerung Papier, die absurd hoch ist und eher ein Grund dafür sein würde, noch stärker aufs Thema Digitalisierung zu setzen und weniger abhängig zu sein von solchen Dingen.
Du hast das vorher schon erwähnt, dieser Faktor 10 gegenüber Deutschland. Rechnet man eure Digital-Abos hoch, wären es in Deutschland 350.000. Da gibt es, glaube ich, in Deutschland ganz wenige Online-Medien, die das überhaupt haben.
Gibt's aber, ich weiß gar nicht.
Ja, gar nicht, genau. Aber was sind denn deine internationalen, mitunter Beispiele oder Vorbilder, wo du sagst, okay, die machen das vielleicht noch eine Spur besser als wir, da können wir uns noch einiges abschauen.
Naja, bei den Medienhäusern muss man sehr vorsichtig sein, weil jeder Medienstandort und jedes Medienhaus hat einen ganz spezifischen Markt. Ja. Also wir können uns zum Beispiel nicht mit US-Medien vergleichen, weil dann wäre die große Depression angesagt und das schon seit mehr als 10 Jahren, die ganz anders strukturiert sind, was aber auch zum Beispiel Regionalmedien gehen, die sehr wohl funktionieren. Und gute Gewinne schreiben, aber wo die Zeitungsbranche viel massiver unter Druck gekommen ist als in Europa. In Europa gibt es dann noch einmal andere ganz unterschiedliche Länder. Da gibt es dann Länder wie Skandinavien, die haben einen, da ist quasi der Zeitungsmarkt viel klarer und dünner, also da gibt es auch weniger Titel, aber die haben zum Beispiel natürlich Modernisierungswellen, Digitalisierungswellen durchgemacht und durchgezogen, die also bewundernswert sind. Ja? Und sie haben schon Dinge ausprobiert, die stehen uns noch bevor. Und sehr interessant finde ich den deutschen Markt, der sich ganz unterschiedlich entwickelt, wo etwa die Süddeutsche, die ja mit einem wunderbar anachronistischen, plattmacherischen Konzept immer noch arbeitet, die ich sehr schätze, auch wenn sie politisch nicht ganz irgendwie meiner Blattlinie entspricht, meiner inneren, aber die einen digitalen Weg geht, der gut ist, wirklich gut ist, und auch unglaubliche Zahlen hat an Digitalabonnenten. Dann gibt es den Spiegel, der, glaube ich, auch eine exzellente Digital-Strategie zusätzlich zum Printprodukt hat. Ähnlich die Zeit. Ja, es ist interessant, dass in Deutschland die Wochenmagazine eigentlich diese Rolle einnehmen. Das ist in Österreich, glaube ich, nicht der Fall. Diese Pionierhafte auch im Digitalen oder wenn es um Erlöse geht. Und bei den Tageszeitungen ist interessant, wenn Sie sich die absoluten Zahlen der Welt ansehen, ja, dann werden Sie draufkommen, dass die absoluten Abonnementzahlen und die absolute verkaufte Auflage der Welt, ich rede nicht relativ, sondern die absolute Zahl, schwächer ist die der Presse. Also die Presse ist, wenn es geht um Abonnements und verkaufte Auflage, vor der Welt. Und wenn Sie das schon einem Deutschen sagen würden, dann würde er das einfach nicht glauben, aber es ist die Realität. Die FAZ hat, glaube ich, digitalisierungsmäßig noch einiges vor sich. Finde ich als Medienhaus auch natürlich sehr, sehr spannend, weil sie auch beweisen, dass man mit quasi knochentrockenem Journalismus wirklich viel erreichen kann. Detto die NZZ. Und in Österreich gibt es ganz unterschiedliche Modelle bei den Regionalzeitungen, die da gegangen werden, aber auch sehr spannend. Ich denke, wahrscheinlich gerade der Regionalmarkt Österreich fährt da jetzt keine einzelnen Titel, um Gottes Willen, aber wie sie es machen, könnte wahrscheinlich ein Role Model für viele internationalen Regionalmedien sind, weil das so, man kann in Österreich quasi studieren oder zuschauen, wie die einzelnen Verlage digital sich unterscheiden, aber auch im Print von allem, der Flughöhe, der Idee, der Strategie, allem, und unterschiedlich erfolgreich sind damit, im Schnitt sehr erfolgreich. Und das müsste eigentlich für deutsche Medien interessant sein, während deutsche Medien ja oft in diesen Ringverbänden arbeiten und dann ja quasi ja oft danach zusammenlegen und Mäntelproduktionen machen und quasi da irgendwie zusammenziehen und damit auch einsparen. Das ist ja in österreichischen Medien noch überhaupt nicht passiert und noch überhaupt nicht angekommen. Und ich bin sehr gespannt, ob das Österreich erreichen wird.
Es gibt einzig vielleicht jetzt einmal bei den Bundesländer-Tageszeitungen, die manche ist jetzt einmal bei Interviews oder sonst was einmal gemeinsam.
Ja, das machen wir ja, aber das ist eine sehr lose Zusammenarbeit, die jetzt eher quasi auch ein bisschen einen Signalfaktor hat und sozialen Zusammenhalt, damit halt Personen in dem Land merken, dass gemeinsam, weil wir sind ja als Wiener quasi Regionalzeitung dabei, was jetzt auf den ersten Blick nicht ganz nur leicht zu erklären ist, aber es ist auch historisch gewachsen, und da ganz klar beweisen wollen, dass wir zusammen eine höhere Reichweite haben als die Kronenzeitung.
Gibt es da vielleicht Bestrebungen, das noch ein bisschen zu intensivieren?
Diese Bestrebungen gibt es, und da arbeiten wir immer an Modellen zusammen. Bis dato ist nichts komplexer und schwieriger als Kooperationen auf redaktioneller Ebene. Das stellt man sich immer theoretisch sehr leicht vor. Das ist immer wahnsinnig schwierig. Ja. Also wenn man klappt nicht so leicht, wie man das denken würde. Warum? Weil Journalisten tendenziell ihren Weg gehen und Redaktionen ihr Ding machen und keine Kooperations-NGO darstellen.
Kommen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen zu einem anderen Thema, zu Social Media und dergleichen. Wir haben uns natürlich klarerweise auch deinen Twitter-Account einmal angesehen, nicht? Und du bist auf Twitter nicht wirklich so aktiv, wie es vielleicht andere Journalisten, und man sagt immer, Twitter, ja, das ist etwas, das vorwiegend die Presse mitunter aktiv. Wieso eigentlich nicht so sehr wie vielleicht andere?
Naja, ich hab's eigentlich eher, damit ich selber lesen kann und verfolgen kann, was passiert. Deswegen ist es mir auch, deswegen mache ich es auch. Und weniger damit ich dort irgendwie quasi Follower, ich glaube, ich habe 20.000, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, 22.000, keine Ahnung. Jedenfalls, ich mache es eher quasi passiv als aktiv und lebe damit ganz gut. Oft wird man ja so wahnsinnig beflegelt und beschimpft. Und ich bin einmal, vor, glaube ich, einem Jahr war das, gesessen und habe mit meiner Tochter gesprochen. Wir waren Samstag Mittagessen und meine mittlere Tochter, damals 12, sagt zu mir, Papa, warum, du ärgerst dich über irgendwas, was ist los? Sag ich, naja, ich werde gerade auf Twitter beschimpft. Dann schaut sie mich an und sagt, dann lösch die App. Und ich habe das gemacht, ich habe die App gelöscht, kann natürlich immer weiter noch einsteigen über das Netz, ganz normal, aber habe die App gelöscht und es geht mir am Seite besser.
Hat Twitter
ich finde, das ist wichtig. Also das Wohlbefinden, das eigene und die Psychohygiene sollte man als Faktor nicht unterschätzen. Ja.
Kurze Unterbrechung und diesmal in eigener Sache. Die letzten Monate und Jahre haben uns gezeigt, wir brauchen im Business neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen frische Ideen. Und genau darum geht's am Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Der Fresh Content Kongress ist eine Veranstaltung, die ich seit 5 Jahren veranstalte. Dabei geht es um die wesentlichsten Themen im Unternehmertum, im Business. Es geht um die Themen Marketing, Sales, Kommunikation und Unternehmertum. Und auch heuer werden am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Dobheide. Frank Dobheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens spricht, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, denn du selbst stehst jeden Tag auf der Bühne des Lebens. Egal ob vor deinen Mitarbeitern, vor deiner Familie, vor deinen Kindern, in allen Gesprächen gilt es darum, einfach souverän zu agieren. Ja, und ich selbst werde aus meinem klassischen Gebiet im Thema Storytelling im Grunde genommen wieder einige meiner besten Geschichten präsentieren. Darum geht es beim Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Du kannst live mit dabei sein, entweder im Kongress Graz oder aber auch per Livestream. Du findest den Link dazu ganz einfach in den Shownotes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht's weiter im Podcast. Aber ist Twitter in Österreich wirklich relevant?
Es ist relevant insofern, weil es alle Journalisten konsumieren und natürlich manche Journalisten versuchen es bei anderen Medien quasi als Anti-Redaktionskonferenz oder Gegenredaktionskonferenz, die täglich und unentwegt tagt, zu stilisieren oder zu positionieren. Und das ist dagegen halte ich weiterhin Widerstand. Die Inhalte in der Presse gibt die Redaktionskonferenz der Presse vor und sonst niemand.
Verstehe. Du hast vorher schon einmal erwähnt, ihr seid noch nicht auf TikTok. Euer Schwestertageszeitung, die kleine Zeitung, ist es, glaube ich, seit einigen Tagen mitunter. Und ihr postet auch nicht so viel auf Instagram oder dergleichen. Du hast das vorher schon gesagt. Dabei geht es um Reichweite, nicht? der Standard macht, weil der braucht Reichweite und das alles viel intensiver, wie es ihr macht? Oder ist es so, dass ihr das jetzt noch ein bisschen beobachtet und dann sagt, okay, da werden wir unsere Bemühungen auch noch einmal erhöhen in diesen Bereichen?
Du hast es auf den Punkt getroffen, genau das passiert gerade dieser Tage, weil wir offen gestanden nicht ganz zufrieden waren, wie wir es gemacht haben oder wie es passiert. Und die Presse hat immer einen Anspruch zu haben oder hat immer den Anspruch, dass egal was wir tun, es muss wirklich gut zur Marke passen. Und deswegen, wir haben wahrscheinlich auch später als andere Medienhäuser das Thema Podcast hochgezogen, aber siehe da, mit großem Erfolg, und haben aber vorher wahrscheinlich vermutlich noch eine Rundschleife gedreht, wie wir sagen, wie wir es machen, was wir nicht machen. Und das machen wir auch bei anderen Themen, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten bekannt geben werden oder dann starten werden, weil wir einfach ja gerne hinschauen und uns überzeugen müssen, dass es passt. Ja, also die Idee, einfach was sozusagen schnell auszuprobieren und dann sind wir halt dabei, kann für uns kein Weg sein.
Geht es auch irgendwo mal hin Richtung wirklich vielleicht auch TV-Studio noch so etwas zu machen, Live-Übertragungen noch zu intensivieren und dergleichen? Das ist ja bei vielen Redaktionen oder bei vielen Tageszeitungen ja genauso ein großes Thema.
Darüber denken wir intensiv nach, daran arbeiten wir auch bereits. Aber auch da ist ganz wichtig zu wissen, was man machen muss, kann und will. Und was man nicht machen kann, muss und will. Und ich denke, das Land hat sich jetzt zum Beispiel nicht die 7. Politikberater-Sendung verdient, die dann auf diepresse.com gestreamt werden würde. Oder ich glaube, es auch nicht sinnvoll wäre, dass wir eine Live-Schalte zum Ballhausplatz oder in die Innenstadt haben, um dort live zu berichten. Das sind nicht wir. Wir stehen für andere Inhalte, die ja jeden Tag in der Tageszeitung digital wie Print zu lesen sind und an denen. Mit denen werden wir auch uns beim Thema Bewegtbild versuchen zu positionieren.
Abgesehen davon, wir müssten wahrscheinlich einen neuen Politikberater erfinden, weil im Wesentlichen sind mir nur 3-4 daraus im Kopf, nicht, die man regelmäßig irgendwo sieht. Nicht? Und da müsste man
ja, da einen neuen schon, darunter. Da gibt es schon ein paar, und damit das auch nicht in die falsche Kehle kommt, ich halte die Expertise des Kollegen Hofer oder der Kollegin Glück, Wolfgang Rosen als Politikberater genannt werden will. Aber ich halte von der Expertise sehr viel. Nur glaube ich, das ist eine andere Expertise, als wir sie anbieten sollten. Also wir sollten der Politik sagen, was wir glauben, was richtig wäre zu tun. Und wir sollen, glaube ich, weniger analysieren, ob jetzt der letzte Auftritt vom Herrn Nehammer, die Stimme zu dunkel, die Lautstärke zu laut und die Kleidung so und so war. Und ob das jetzt den Grünen hilft, das ist nicht unser Geschäft.
Kommen wir noch einmal ganz zurück zu den Zahlen vielleicht auch noch einmal. Ich glaube, im Moment gibt es ungefähr um die 65.000 Print-Abos und die 35.000 Digital-Abos. Ich weiß, Prognosen sind schwierig, aber wie wird es in 5 Jahren aussehen? Sieht man da vielleicht 45.000 oder 50.000 Print-Abos und 50.000 Digital-Abos? Wie wird sich dieses Verhältnis aus deiner Sicht ändern?
Dass es mehr digitale Abos sind und möglicherweise nicht mehr ganz so viele Print-Abos, vorher gerade die Welt erwähnt, glaube ich, davon kann man mal ausgehen. Unser Ziel ist es natürlich, beide Zahlen eher in lichtere Höhen. Also mein Ansatz ist, also wir geben nicht auf. Ja? Also wir sagen nicht, okay, das ist eingepreist, dass wir Print-Abos verlieren. Weil wir haben mit dieser Methode zu sagen, nein, wir wollen mehr Print-Abos, weil mit der Methode haben wir zum Beispiel auch im Anzeigenmarkt Erfolg gehabt. Weil mein Kollege Herwig Langanger mit seinem Team gesagt hat, wir machen nächstes Jahr mehr Print-Anzeigen als heuer. Und dann würde man wahrscheinlich in vielen Ländern die weißen Wegen mit den Herren und den Jacken holen, die man von hinten schließt. Aber bei uns war das nicht so und siehe da, wir haben das dann auch durchgezogen und es war ein Erfolg, es hat funktioniert. Und deswegen werden wir auch beim Thema Print-Tageszeitung nicht nachgeben, sondern eher die Anzahl erhöhen und da spezifisch sein. Das heißt, ist eine Tageszeitung, die Tageszeitung in der Früh, damit du informiert wirst, was passiert, wie sie jetzt in Covid-Zeiten wieder war zum Teil? Oder ist die Tageszeitung ein Fachmedium für bestimmte Berufsgruppen, die sie lesen müssen in der Früh, ja? Komprimiert, weil sie genau wissen, eine Stunde später kann das beim Kaffeeautomaten Thema sein in der Rechtsanwaltskanzlei, dass der Herr X den Herrn X geklagt hat und dem vorwirft, dass bei dieser Litigation PR ein Problem darstellt. Oder hat er das eh schon beim Newsletter in der Früh vom Herrn Commander bekommen? Und bieten wir dann aber auch so viel Lesegenuss und so viel gute Qualität, dass jemand sagt, naja, ich lese 3-mal in der Woche den Feuilleton Aufmacher der Presse und das ist es mir wert. im Print. Und das sind diese Antworten müssen wir, diese Fragen müssen wir beantworten und diese Dinge müssen wir liefern und dann schaffen wir das. Und ich bin überzeugt davon, um es auf den Punkt zu bringen, dass es die Zeitung aus Papier auch in Zukunft geben wird in 20 Jahren. Ganz sicher. Sie vielleicht anders ausschauen, vielleicht schmäler, vielleicht anders, vielleicht individueller zugeschnitten, vielleicht nur in bestimmten Gebieten, in Ballungsräumen, vielleicht in einer Hybridform sogar günstiger, vielleicht, aber es wird sie in irgendeiner Form weitergeben. Und die Presse am Sonntag und die Presse am Samstag und ein Schaufenster wird sowieso weiter in dieser Form geben, weil das Bedürfnis am Wochenende, sich mal kurz hinzusetzen und das dumme Handy aus der Hand zu geben, wird eher stärker werden, dieses Verlangen als schwächer.
Gibt es etwas, was du jetzt, nachdem du schon so lange jetzt, also im Bereich von Journalismus ja auch bist und auch in der Presse, wo du jetzt rückblickend sagst, da habe ich mich aber ganz schön geirrt jetzt auch. Also beispielsweise der Erfolg der Digital-Abos oder so etwas, weil das ist ja ein sehr, sehr großer Erfolg, nicht? Also verglichen jetzt auch. Ich hätte es anders eingeschätzt oder so etwas, ich habe mir sehr geirrt oder habe ich jetzt höher eingeschätzt, aber gibt es etwas, wo du wirklich richtig daneben lagst?
Ganz, ich habe mich wahrscheinlich täglich, und wer das nicht tut, hat eh ein Problem, erstens mit seiner Fehlerkultur und seiner Selbstreflexion. Jeder hat dieses Problem, vielleicht jeder mehr als jede. Ich habe mich oft geirrt. Ich habe mich wahrscheinlich am wenigsten geirrt beim Thema, wie stark wird das digitale Geschäft werden und wie wichtig ist das Digitale. Hat trotzdem verstanden, dass man aus Kostengründen viel zu spät da richtig investiert hat in vielen Verlagshäusern. Und die letzte große, wir haben uns ein bisschen geirrt bei der Presse am Sonntag, nämlich positiv im Sinne von, dass wir so viele Abonnements machen, nämlich gute alte Print-Abos, die Leute nach Hause schicken lassen, obwohl man die Zeitung damals noch ums Eck klauen konnte oder zumindest sehr günstig erwerben konnte, in einem sogenannten stummen Verkäufer. Machen wir übrigens mittlerweile deswegen auch nicht mehr, weil wir sagen, auch da muss der Journalismus was kosten. Und dass wir dafür aber weniger stark am Anzeigenmarkt im ganzen Lebensmittelbereich rösieren konnten. Das gelingt erst jetzt mit der Presse am Sonntag. Ich habe zum Beispiel unterschätzt, wie stark das Thema Podcast für alle wird, weil ich am Anfang nicht gesehen habe, wie man es monetarisieren kann. Und ich bin immer der Meinung, wenn man was nicht gleich monetarisieren kann, dann wird es wieder verschwinden. Habe ich da Gott sei Dank geirrt fürs Produkt, weil es ein schönes Produkt ist, ein wunderbares. Also ein Podcast ist einfach was sehr Edles und den mag ich sehr. Dann überlege ich noch. Ja, wir haben natürlich Dinge, also wir haben nicht geahnt, dass unsere Geschichte-Edition so ein durchschlagender Erfolg sein wird, dass wir da von jeder Ausgabe 10.000 Stück mindestens oder sogar manchmal mehr verkaufen und dass die einfach ein auch kommerzieller Erfolg sein wird. Wir haben es nicht lange überlegt, wollen wir Beispiel Zeit neben dem quasi Journalismus auch noch Reisen veranstalten, Weinhändler werden und sind dann darauf gekommen, dass wir nicht so gut können und haben das wieder beendet. Dafür haben wir mit unserem Schaufenster es geschafft, die Designmesse hochzuziehen, die wirklich gut funktioniert und gut läuft. Ja, also das ganze Thema Veranstaltungen ist für uns mit einer eigenen Abteilung und eigenen Kolleginnen und Kollegen enorm wichtig geworden. Ja, also wir haben mich hochgerechnet über das Jahr nach Pandemie und vor der Pandemie mehr als eine Veranstaltung pro Tag. Und das ist vom Biss. Ja, also das sind alles so Dinge, die haben wir klein begonnen und dann sind sie groß geworden. Und dann gibt es Dinge, die haben wir klein begonnen und haben sie klein wieder auf die Seite geschoben. Das ist etwas, was uns ausmacht, auch von unserer Führungskultur in der Presse, ist, dass wir sehr flach in der Hierarchie sind, dass wir Kreativität total zulassen und dass wir aber, wenn es dann darauf ankommt, relativ klar in der Entscheidungsfolge sind und dann auch wirklich viel verlangen von unseren Kolleginnen und Kollegen und quasi dass sehr, 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 sehr auch wieder sehr hart sein können im Sinne von, was wir tun müssen, was wir nicht tun müssen.
Du bist gelernter Journalist. Jetzt ist es so, der Journalist schreibt selber, aber du bist auch Chefredakteur, Herausgeber und du bist auch Geschäftsführer gemeinsam mit deinem Co-Geschäftsführer, denn auch. Jetzt ist es natürlich als Chefredakteur, leite ich ein riesengroßes Team, 140 Mitarbeiter, nicht, also Redaktion jetzt. In dem Sinne, denn auch, was ist es, was du vielleicht am liebsten machst, nicht? Oder kann ich mir das vorstellen, geht überall ein Drittel Zeit rein oder so etwas? Oder was würdest du vielleicht lieber gerne selber noch mehr schreiben?
Ich würde gerne mehr schreiben, ja, das stimmt. Allerdings habe ich jetzt sogar einen wöchentlichen Newsletter, in dem ich mich austoben kann. Oder ich habe jetzt gerade meine Restaurantkritik wieder an die aus der Karenz zurückgekehrte Kollegin zurückgegeben, weil das ist ihre Kolumne. Und die habe ich dazwischen 2 Jahre gemacht, die hat mir einen Riesenspaß gemacht. Die hätte ich natürlich gerne weitergeschrieben, aber die Kollegin macht das wahrscheinlich auch kompetenter. Also so diese Sachen, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mir macht mein Job schon Spaß. Also und zwar alles daran. Ja. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ein Problem hat, Konferenz noch immer mit Werf und Empörung oder emotionaler Aufgeregtheit mitzuleiten. Kann auch noch richtig frustriert sein, wenn was nicht gelingt. Also so das ist journalistische Feuer. Das geht, glaube ich, das geht nie aus. Das geht bei, ich merke das auch bei anderen Kollegen, die in Würde langsam ergrauen und die sind auch noch, haben dann oft noch unglaubliches Feuer, wie am ersten Tag in sich. Das ist das eine. Das andere als Herausgeber ist es ja mehr eine quasi Linienfunktion, wo ich mich auch mit meinem Vorstandsvorsitzenden dann oft abspreche. Und da geht es ja dann auch ein bisschen um Stakeholder-Management. Das sind wahnsinnig interessante Gespräche und es ist, glaube ich, das Privileg, solche Gespräche führen zu dürfen, dafür noch Geld zu bekommen. Und die Geschäftsführung ist wichtig, damit ich an Bord sitze und weiß, was passiert. Da heißt ja oft ja, und da wird dann quasi, da kommen dann aber möglich Inhalte in die Zeitung, die sonst nicht kommen würden. Das ist völlig falsch, ja. Weil dass ich immer Bescheid weiß und ich wüsste jetzt, sagen wir mal, von einem bestimmten Konzern, dass da mit dem ein großes Interview kommt, dann weiß ich, weil ich Teil der Geschäftsführung bin, dass mit dem ja gerade Verhandlungen laufen wegen einer großen Veranstaltung oder so und kann dann noch einmal klar sagen, ob das jetzt schlau ist oder weniger schlau zum jetzigen Zeitpunkt. Also unbefleckte Empfängnisglauben, das verstehe ich überhaupt nicht. Sozusagen, ich will es gar nicht wissen und dann geht es mir besser. Also die Wahrheit ist immer allen zumutbar und wenn alles transparent läuft und das läuft sie dann besonders ab, wenn quasi die Funktion eine Doppelfunktion ist, dann ist das viel komfortabler für alle.
Lieber Rainer, herzlichen Dank für das ausführliche Interview und den sehr, sehr interessanten und spannenden Antworten dabei auch. Ich habe zum Abschluss noch so zwei, drei vielleicht persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine Lieblings-Apps oder deine meistgenutzten Apps auf deinem Handy? Das sind nicht immer dieselben.
Das ist natürlich jetzt einmal in erster Linie, wie meine Tochter sich immer lustig machen, das Spiel Heyday, das ich irgendwie zwischendurch 10 Jahre gelöscht hatte und dann wieder meinen alten Account gefunden habe. Das war sehr lustig. Das ist ein Scherz. Dann Bitpanda mag ich total gern zur Zeit, weil ich es einfach lustig finde, mit ein paar hundert Euro Bitcoins zu handeln oder Teile von Bitcoins oder virtuelle Bitcoins zu handeln, die ich gar nicht kenne. Allerdings empfehle ich das an dieser Stelle ausdrücklich nicht zum Nachmachen. Und sonst die gängigen, würde ich sagen, von den sozialen Medien war mir immer von Anfang an Instagram am liebsten, weil da geht es um die schönen Dinge und die sind mir extrem wichtig im Leben, wie zum Beispiel die Kulinarikwelt, die mir extrem, extrem viel, also Lebensgefühl gibt und Reise, Journalist. Denen ich viel folge, damit das auch eine große Leidenschaft für mich ist. Das ist aber sehr subjektiv, ja, und sonst halt klassische Medien alle und nur ein paar weniger klassische. Am liebsten digital ist am liebsten von den Deutschen den Spiegel und die Bild, weil da hat man irgendwie die ganze Breite drinnen. Aber
trifft man dich jetzt eher im Shoppingcenter oder beim Online-Shoppen?
Online-Shoppen oder gar nicht. Es kommt jetzt schwer darauf an. Wenn ich zum Venturini gehe, dann lasse ich mir das Hemd machen und ich fürchte, ich muss dann auch manchmal wieder hingehen, weil ich zugenommen habe. Aber wenn ich die Dinge, die ich auf Amazon shoppen kann, shoppe ich auch auf Amazon. Bei Lebensmitteln würde ich sagen, 80% analog. Eher aus einer Logik heraus, dass ich gerne den Kühlschrank halb leer habe und dann mich stresst ein voller Kühlschrank. Das heißt, wenn ich dann 2 Produkte schnell kaufe, will ich nur die 2 Produkte schnell kaufen. Und solange ich in einer städtischen Lage war, mit vielen Supermärkten rundherum, nehme ich die einfach mit. Wäre ich der Typ, der am Samstag den Familieneinkauf macht, vorausplanen für die nächsten 14 Tage, würde ich das definitiv digital machen, das bin ich aber nicht.
Wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du dann eher zum Hausarzt oder vertraust du Dr. Google mitunter schon?
Oder meinem Arzt oder Apotheker. Bei einem kleinen Wehwehchen versuche ich das irgendwie telefonisch zu lösen mit einem sehr sympathischen Netzwerk an Ärzten, die ich persönlich kenne. Wenn es ein größeres Wehwehchen ist, gehe ich zum Arzt. Google tue ich es auch, aber das ist jetzt, ja, also jeder weiß, dass wenn man zu gut googelt, hat man Krebs.
Und du gehst nicht mit entsprechenden Vorwissen und mit den Ausdrücken aus dem Internet schon zum Arzt?
Sicher nicht.
Lieber Rainer, herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Es war wirklich toll, es waren wirklich spannende Antworten dabei. Herzlichen Dank.
Danke selber. Ciao, Baba.
Ciao, Baba. Ciao. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.